Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Nachdem wir uns einige Wochen Zeit genommen haben für die neutestamentliche Apostelgeschichte, steht nun wieder ein Wechsel ins Alte Testament bevor. Zuletzt hatten wir uns dort mit dem Buch Ruth beschäftigt. Deshalb folgen jetzt das erste und zweite Buch Samuel sowie das erste und zweite Buch der Könige. Weil das Alte Testament aus mehr Büchern besteht als das Neue Testament, folgen vier alttestamentliche Bücher direkt hintereinander. Auch inhaltlich spricht einiges dafür, sie gemeinsam ins Blickfeld zu rücken. Gleich geht's los mit einer kurzen Einführung in das erste und zweite Buch Samuel. In der jüdischen Tradition bilden das erste und zweite Buch Samuel eine Einheit. Das heißt, im Tanach, der hebräischen Bibel, ist die Unterteilung in zwei Bücher nicht üblich. In der Vulgata wiederum, einer lateinischen Bibelübersetzung, die Ende des 4. und Anfang des 5. Jahrhunderts entstanden ist, werden die beiden Samuel-Bücher zu den Büchern der Könige gerechnet. Das heißt, hier ist überhaupt nicht von den Samuel-Büchern die Rede, sondern vom 1., 2., 3. und 4. Buch der Könige. Ich möchte Sie mit diesen Unterschieden nicht verwirren, sondern einfach nur aufzeigen, dass die Einteilung, wie wir sie kennen, nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss ist. Die Anordnung der einzelnen Schriften und die Überschriften, die für sie gefunden wurden, sind eben sehr viel jüngeren Datums als die Schriften selbst. Wenn wir bei der gewohnten Bezeichnung, das erste und das zweite Buch Samuel, bleiben, stellt sich als nächstes die Frage, warum die beiden Bücher so genannt werden. Die Antwort darauf lautet, weil sie mit der Geschichte des Propheten Samuel beginnen, der Saul und David zu Königen gesalbt hat. Einen Teil des ersten Samuel-Buches, nämlich die Kapitel 1 bis 24, hat er wahrscheinlich auch selbst verfasst. Am Anfang von Kapitel 25 wird dann jedoch berichtet, dass Samuel das Zeitliche segnet, so dass für den Rest andere Autoren in Frage kommen. Zum Beispiel Nathan und Gad, die im ersten Buch der Chronik, Kapitel 29, als Verfasser historischer Schriften genannt werden. Auf jeden Fall enthalten die beiden Samuel-Bücher eine ganze Reihe von bekannten Geschichten, die aus jener Zeit stammen, als nacheinander verschiedene Könige in Israel regierten, beziehungsweise aus der Zeit, als sich das Königtum gerade etablierte. Dazu zähle ich zum Beispiel die Geschichte über Hanna und die Geburt ihres Sohnes Samuel. Die berühmte Erzählung von David und Goliath gehört dazu. Oder die Schilderungen über die enge Freundschaft von David und Jonathan. Des Weiteren wäre der Besuch von König Saul bei der Totenbeschwörerin in Endor zu nennen. Oder im zweiten Buch Samuel, Kapitel 7, geht es um eine Reihe von Verheißungen, die Gott David und seinem Königtum mit auf den Weg gibt. Ein Text, der weit über David und seine Zeit hinausweist und erst in Jesus Christus seine Erfüllung findet. Drei übergeordnete Themenbereiche scheinen mir in den beiden Samuel-Büchern eine wichtige Rolle zu spielen. Erstens das Gebet. Ganz am Anfang und ganz am Ende der beiden Samuel-Bücher wird geschildert, wie Gott in das Leben von Menschen eingreift, weil sie sich im Gebet an ihn wenden. Auch zwischendurch geht es immer wieder ums Beten. Ein weiteres wichtiges Thema in den Samuel-Büchern ist die Etablierung des Königtums und welche Eigenschaften ein guter König haben sollte. Dieser Themenbereich ist naheliegend, weil sich Israel in einer Phase befindet, in der die Zeit der alttestamentlichen Richter endet und die Zeit der großen israelitischen Könige beginnt. Als dritter Themenkomplex ist außerdem das Prophetenamt zu nennen. Es spielt eine immer wichtigere Rolle, weil einige Propheten den Königen sozusagen als Ergänzung an die Seite gestellt werden. Die Bedeutung der Priester dagegen nimmt nach und nach ab, was nebenbei bemerkt aus meiner Sicht kein Fortschritt ist, sondern eher ein Rückschritt. Wenn in den beiden Samuel-Büchern von Königen die Rede ist, vom Königtum und vom Königreich, sollten wir uns daran erinnern, dass diese Begriffe auch im Neuen Testament auftauchen, obwohl dann in Israel die Römer das Sagen haben. Die Erinnerung an die alttestamentlichen Könige dient dann in erster Linie dazu, um geistliche Sachverhalte zu veranschaulichen. Die erste Botschaft beispielsweise, die im Neuen Testament erwähnt wird, ist die Botschaft von Johannes dem Täufer, die da lautet: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das Himmelreich, von dem Johannes spricht, gehört gewissermaßen noch zum Alten Testament. Er wollte seine jüdischen Zeitgenossen dafür gewinnen, sich dem Königreich Gottes anzuschließen, das sehr eng mit der Erde, sprich mit dem Land Israel, verwurzelt ist. Erinnern wir uns an die Verheißungen, die schon den Stammvätern Israels gegeben wurden. Als erster ist Abraham zu nennen. Gott hat ihm das Versprechen gegeben: Ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan zu ewigem Besitz, und will ihr Gott sein. Gott will also sein Königreich auf dem Boden des Landes Kanaan bzw. des Landes Israel errichten, mit einem Volk, das er sich auserwählt hat, und mit einem König an der Spitze, der zum Beispiel von Pontius Pilatus gefragt wird: Bist du der Judenkönig? Die Antwort, die Pilatus von ihm, nämlich von Jesus, bekommt, ist eindeutig: Du sagst es. Wenn man sich die Frage stellt, welche Regierungsform von Gott eigentlich ursprünglich vorgesehen war, dann kommt man schnell zu dem Schluss: Er persönlich wollte sein Volk im Sinne einer Theokratie regieren. In den 10 Geboten kommt das sehr schön zum Ausdruck. Dort heißt es ganz am Anfang: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Die Einsetzung der alttestamentlichen Richter und dann der Könige ist dagegen schon ein Zugeständnis Gottes an sein Volk gewesen, das ich ganz gerne mal mit anderen Völkern verglich. Im 1. Samuelbuch, Kapitel 8, wird geschildert, wie eine Delegation des Volkes bei Samuel auftaucht und ihm mitteilt: Siehe, du bist alt geworden, und deine Söhne, die du als Richter über Israel eingesetzt hast, wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richte, wie ihn alle Heiden haben. Samuel ist angesichts dieser Forderung entsetzt. Doch Gott spricht zu ihm: Gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Besonders König David wird später oft als der ideale König dargestellt und dient sogar als eine Art Vorausbild für Jesus Christus. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sämtliche Könige in Israel im Grunde nur ein schwaches Abbild von dem sind, was sich Gott ursprünglich gewünscht hat. Das kommt in dem eben zitierten Satz zum Ausdruck: Sie haben mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Wenn allerdings in dem Land, in dem sie heute leben, eine Monarchie nach altem Muster ausgerufen würde, wäre die Enttäuschung vermutlich groß. Denn egal ob Monarchie oder Demokratie, wenn sich viele Menschen in einem Volk von Gott abwenden, geht es mit diesem Volk ohnehin nur bergab. Zum Schluss dieser kurzen Einführung noch ein abschließender Blick in die Zukunft. Wenn ich die Bibel recht verstehe, hätte das Königreich Gottes, das unter anderem auch von Johannes dem Täufer verkündigt wurde, längst Gestalt annehmen können. Nach Johannes hat sogar Jesus selbst noch seine Jünger zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel gesandt. So steht es im Matthäusevangelium, Kapitel 10. Zu seinen Jüngern sagt Jesus: Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Erst als die Israeliten es größtenteils ablehnen, Jesus als ihren Messias und König anzuerkennen, wendet er sich auch den Heiden zu. Die Heiden werden auf seinen Namen hoffen, heißt es nur 2 Kapitel später. Und wann wird nun das irdische Königreich Gottes endlich Gestalt annehmen? Die Antwort auf diese Frage lautet: bei der Wiederkunft Jesu, also bei seinem zweiten Kommen. Im Zusammenhang mit den vier Evangelien bin ich schon einige Male darauf eingegangen, dass sich die Hoffnung des Volkes Israel auf ein Königreich im Diesseits konzentriert, während die Christen darauf warten, dass Jesus sie eines Tages zu sich in den Himmel holt. Im 1. Thessalonicher Brief Kapitel 4 ist zu lesen, »Er selbst, der Herr, wird herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit.« In den beiden Samuel-Büchern finden wir dagegen Andeutungen und Hinweise auf das Königreich, das Jesus eines Tages auf Erden für das Volk Israel errichten wird. Die Eigenschaften, durch die sich ein König idealerweise auszeichnen sollte, lassen sich manchmal kaum mit den Erwartungen an einen irdischen König in Einklang bringen. Er soll gerecht sein, soll sich dem Willen Gottes vollständig unterordnen und dennoch über eine ungeheure Kraft und Stärke verfügen. Für mich sind das Hinweise darauf, dass die Verfasser der beiden Samuel-Bücher immer wieder einen Blick in die ferne Zukunft werfen. Bevor ich nun gleich mit dem ersten Kapitel des ersten Samuel-Buches beginne, möchte ich noch eine zeitliche Einordnung vornehmen. Samuel dürfte ungefähr in der Mitte des 11. vorchristlichen Jahrhunderts zur Welt gekommen sein. Wenden wir uns nun dem ersten Kapitel des ersten Samuel-Buches zu. Es beginnt mit einer frommen Frau, die sich nichts sehnlicher wünscht, als endlich ein Kind zu bekommen. Tja, während das Volk Israel unbedingt einen König möchte, möchte Hannah, so heißt die Frau, ein Kind in ihren Armen halten. Beide Wünsche gehen tatsächlich in Erfüllung und beide haben irgendwie auch miteinander zu tun. Aber ich will nicht vorgreifen, sondern beginne mit den Versen 1 und 2, in denen Folgendes berichtet wird. Es war ein Mann von Ramathaim Zophim vom Gebirge Ephraim, der hieß Elkana, ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen, die eine hieß Hannah, die andere Peninna. Peninna aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Wenn man das so liest, dann könnte man den Eindruck bekommen, dass ein Mann zwei Frauen hat, ist das Normalste von der Welt und Gott hat auch nichts dagegen einzuwenden. So ist es jedoch nicht. Allein die Tatsache, dass in der Bibel etwas erwähnt wird, sagt noch nichts darüber aus, wie die Tatsache von Gott bewertet wird. Im Hause Elkanas wird es wegen seiner beiden Ehefrauen genauso zu Streit kommen wie lange Zeit davor im Hause Abrahams. Und schuld daran sind gewiss nicht nur die Frauen, sondern auch der jeweilige Ehemann, der Gottes eindeutigen Willen in dieser Frage eindeutig missachtet hat. Vers 3. Dieser Mann ging jährlich hinauf von seiner Stadt, um anzubeten und dem Herrn Zebaoth zu opfern in Silo. Dort aber waren Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. In der Stadt Silo befindet sich zu dieser Zeit ein Heiligtum, in dem die Bundeslade aufbewahrt wird. Deshalb ziehen die Familien aus den verschiedenen Stämmen Israels einmal im Jahr dorthin, um Gott die Ehre zu geben. Dass die beiden Priester Hophni und Pinhas hier erwähnt werden, hat seinen Grund. Denn in Kapitel 2 werden wir sie als Männer kennenlernen, die mit voller Absicht gegen die Vorschriften für den Priesterdienst verstoßen. Für mich sind sie ein Sinnbild dafür, dass der Gegenspieler Gottes, also der Teufel, prinzipiell an jedem Ort sein Unwesen treiben kann. In dem Heiligtum der Israeliten genauso wie heute in einer christlichen Gemeinde. Angst müssen wir davor jedoch nicht haben, aber wir sollten uns auch nicht in trügerischer Sicherheit wiegen. Weiter ab Vers 4. Wenn nun der Tag kam, dass Elkana opferte, gab er seiner Frau Peninna und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke vom Opferfleisch. Aber Hannah gab er ein Stück traurig, denn er hatte Hannah lieb, obgleich der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Nanu, was ist denn damit gemeint? Elkana gab Hannah ein Stück traurig. Ist er vielleicht traurig, weil Hannah keine Kinder bekommen kann und gibt ihr deshalb ein extra großes Stück vom Opferfleisch? Tatsächlich haben sich schon viele Übersetzer mit dem Wortlaut des Textes herumgeplagt, weil eine wörtliche Übersetzung doch sehr holprig klingt. Weil der Sinn des Verses aber eigentlich klar ist, setzen sich die meisten modernen Bibelübersetzungen über den genauen Wortlaut einfach hinweg. Demnach bekommt Hannah also von ihrem Mann Elkana ein besonders großes Stück Fleisch, weil er sie besonders lieb hat. Vers 6. Und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Na bitteschön, da haben wir's ja schon. Wie ich Ihnen vorhin gesagt habe, rächt es sich bitter, dass Elkana einfach meint, mit zwei Ehefrauen glücklich verheiratet sein zu können. Die beiden piesacken sich wahrscheinlich gegenseitig, weil sie aufeinander eifersüchtig sind. Und Hannah bekommt eben immer wieder zu hören, du bringst es ja nicht einmal fertig, für Nachwuchs zu sorgen. Die nächsten Verse zeigen, wie unglücklich Hannah über die ganze Situation ist. Trotzdem zieht sie jedes Jahr wieder gemeinsam mit den anderen zum Heiligtum in Silo und vertraut sich im Gebet auch Gott an. Weiter ab Vers 7. So ging es alle Jahre. Wenn sie hinaufzog zum Haus des Herrn, kränkte jene sie. Dann weinte Hannah und aß nichts. Elkana aber, ihr Mann, sprach zu ihr, »Hannah, warum weinst du und warum isst du nichts? Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne?« Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn, und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr und gelobte ein Gelübde und sprach, »Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen? Und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang, und es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen.« Im Zusammenhang mit dem Gelübde, das Hannah vor Gott ablegt, verspricht sie zwei Dinge für den Fall, dass sie doch einen Sohn zur Welt bringen sollte. Zum einen soll er dann wie ein Priester oder Levit am Heiligtum dienen. Und zum zweiten soll er als ein sogenannter Nazirea sein Leben in besonderer Weise Gott widmen. Dazu gehört unter anderem der Verzicht auf Alkohol. Und als äußeres Zeichen soll ein Nazirea seine Haare einfach wachsen lassen. Deshalb ist in Vers 11 davon die Rede, dass kein Schermesser auf sein Haupt kommen soll. Hannah wünscht sich also so sehr einen Sohn, dass sie auch bereit ist, ihn gewissermaßen mit Gott zu teilen. Oder besser, ihn Gott zur Verfügung zu stellen. Nun haben wir eben schon aus einer Nebenbemerkung in Vers 9 entnommen, dass der Hohepriester Eli in der Nähe der Eingangstür zum Tempel bzw. zum Heiligtum sitzt und Hannah beobachtet. Ab Vers 12 wird nun berichtet, »Und als sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund, denn Hannah redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre betrunken und sprach zu ihr, »Wie lange willst du betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast.« Ehrlich gesagt halte ich es für ein starkes Stück, wie der Hohepriester Eli mit der armen Hannah umgeht. Wie kommt er darauf, dass sie betrunken in das Gotteshaus kommt? Nun, ich habe da einen Verdacht. Eli ist ja der Vater von Hophni und Pinhas, den beiden Priestern, die absichtlich gegen die Vorschriften für Priester verstoßen. Vor allem auf das Opferfleisch haben sie es abgesehen, dass sie den Gläubigen teilweise widerrechtlich abnehmen, wie im nächsten Kapitel berichtet wird. Es würde mich nicht wundern, wenn diese beiden gierigen Gesellen auch mal einen über den Durst getrunken haben, während sie sich im Heiligtum aufhielten. Deshalb reagiert der Hohepriester Eli möglicherweise so aufgebracht, als er bei Hannah eine damals offenbar nicht alltägliche Verhaltensweise beobachtet. Sofort kommen ihm seine beiden Söhne in den Sinn, die vielleicht auch schon mal fast unhörbar vor sich hergebrabbelt haben. Klar, das ist nur ein Erklärungsversuch meinerseits, und er rührt daher, weil ich schon öfter mit Eltern zu tun hatte, die ihren Kindern gegenüber zu gutmütig waren, aber dafür bei anderen auf ein überkorrektes Verhalten geachtet haben. Also, der Hohepriester Eli hat den Verdacht, dass Hannah nur deshalb im Stillen betet, weil sie zu tief ins Glas geschaut hat. Weiter ab Vers 15. Hannah aber antwortete und sprach, »Nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wollest deine Magd nicht für eine zuchtlose Frau halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und Herzeleid so lange geredet.« Eli antwortete und sprach, »Geh hin mit Frieden. Der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast.« Sie sprach, »Lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen.« Da ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr so traurig drein. Und am andern Morgen machten sie sich früh auf. Und als sie angebetet hatten vor dem Herrn, kehrten sie wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkana erkannte Hannah, seine Frau. Heute würde man sagen, sie haben miteinander geschlafen. Und der Herr gedachte an sie. Und Hannah ward schwanger. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und nannte ihn Samuel. Denn, so sprach sie, ich hab ihn von dem Herrn erbeten. Soweit die Verse 15 bis 20. Interessant finde ich die Tatsache, dass der Hohepriester Eli seinen Fehler einsieht und sich in besonderer Weise Hannah zuwendet. Und offenbar gibt ihm Gott im richtigen Moment die richtigen Worte, so dass Hannah voller Zuversicht zu ihrer Familie zurückkehrt. Am Anfang von Kapitel 1 hatte ich halb scherzhaft, halb ernst gesagt, während das Volk Israel unbedingt einen König möchte, möchte Hannah endlich ein Kind in ihren Armen halten. Und dann habe ich hinzugefügt, dass beide Wünsche in Erfüllung gehen werden und irgendwie auch etwas miteinander zu tun haben. Wenn ich jetzt die restlichen Verse von Kapitel 1 vorlese, werden Sie vielleicht schon ahnen, warum. Weiter ab Vers 21. Und als der Mann Elkana hinaufzog mit seinem ganzen Hause, um das jährliche Opfer dem Herrn zu opfern und sein Gelübde zu erfüllen, zog Hannah nicht mit hinauf, sondern sprach zu ihrem Mann, »Wenn der Knabe entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheine und dort für immer bleibe.« Ihr Mann Elkana sprach zu ihr, »So tu, wie dir's gefällt. Bleib, bis du ihn entwöhnt hast, der Herr aber bestätige, was er geredet hat.« So blieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Nachdem sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf nach Silo, dazu einen dreijährigen Stier, einen Scheffel Mehl und einen Krug Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn. Der Knabe aber war noch jung. Und sie schlachteten den Stier und brachten den Knaben zu Eli. Und sie sprach, »Ach, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Um diesen Knaben bat ich. Nun hat der Herr mir die Bitte erfüllt, die ich an ihn gerichtet hatte. Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist.« Und sie beteten dort den Herrn an. Nachdem der kleine Samuel so weit ist, dass er nicht mehr gestillt werden muss, löst Hannah ihr Versprechen ein. Wobei zu berücksichtigen ist, dass kleine Kinder in Israel sehr lange gestillt wurden. Im zweiten Buch der Makkabäer, das zu den sogenannten Apokryphen gehört, ist an einer Stelle von 3 Jahren die Rede. Trotzdem sollte niemand meinen, dass Hannah es leicht fällt, ihren Sprössling in fremde Hände abzugeben. Dennoch, sie macht sich auf zu dem Heiligtum in Silo, bringt verschiedene Opfer dar und wird dann beim Hohenpriester Eli vorstellig. Er soll sich von nun an um die Erziehung des Jungen kümmern. Hannah unterdessen ist sich sicher, genau das Richtige zu tun. Denn Gott hatte sie erhört, nachdem sie ihn um Nachwuchs gebeten und vor ihm ihr Gelübde abgelegt hatte. Also wird sich Gott nun auch gewiss um das Wohl ihres Sohnes kümmern. Hannah, eine glaubensstarke Frau, die treu zu ihrem Versprechen steht und ihren noch recht kleinen Sohn in die Obhut des Hohenpriesters Eli gibt. Bei ihm soll er heranwachsen und dann im Heiligtum der Israeliten nach und nach verschiedene Dienste übernehmen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel werden wir dem schon nicht mehr so ganz kleinen Samuel wieder begegnen. Bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen.